Genau, ich habe heute eine englische Predigt, also nicht wirklich, aber der Titel ist Englisch. Ich habe versucht, das auf Deutsch zu formulieren. Ihr kennt mich ja ein bisschen, ich bin so eher derjenige, der die Anglizismen versucht zu vermeiden, aber in Englisch finde ich es einfach so schön, auch weil es, naja, man kennt es vielleicht hier und da, auch vom einen oder anderen Film oder von irgendwas, was man gelesen hat. Aim high heißt einfach Ziele hoch. Setz dir ein hohes Ziel. Und ihr werdet im Lauf der Predigt hoffentlich merken, um was es mir geht heute Morgen. Aber ich möchte euch zu Anfang einfach eine Frage stellen. Was ist dein höchstes Ziel? Dein höchstes Ziel im Leben. Und ich warne euch jetzt schon, ihr könnt eigentlich nichts Falsches sagen, aber ich werde vermutlich mit den wenigsten Dingen, die ihr sagt, zufrieden sein. Aber probieren wir es einfach mal. So, was ist dein höchstes Ziel im Leben? Ich gebe mal ein paar Sachen vor, die jetzt sich niemand traut zu sagen. Also ich möchte, ihr seid glaube ich alle schon so alt, einen guten Schulabschluss machen. Ich möchte mal heiraten, Familie haben. Obwohl, Familie hätte vielleicht sogar jemand gesagt, oder? Ist das ein höchstes Ziel? Bei Jesus ankommen, genau. Jetzt kommen so die etwas frommeren Sachen. Ihr dürft gerne auch weniger fromme Sachen sagen. Ihr dürft auch ganz ehrlich sein. Was noch? Jesus treu bleiben, super. Ewiges Leben. Genau. Guck mal, das Lied ist auch falsch. Alles zu klein, eure Ziele. Alles zu klein. Ich suche noch ein höheres Ziel. Oh, Mensch, Alex. Also, zu niedrig, also alles ist zu niedrig. Manche hätten dann vielleicht noch gesagt, ah, Jesus, das Reich Gottes bauen, Menschen zu Jesus führen und was weiß ich. Also, und das ist alles gut und richtig und ich möchte also diese Ziele weiter verfolgt, weil das ist wichtig, dass wir das tun. Ich möchte, dass wir Familien gründen und dass wir gute Ausbildungen haben und dass wir einfach ein super Leben haben und dass wir von mir aus auch reich werden und alles. Dass wir in Urlaub fahren dürfen. Alles nicht so schlechte Ziele und manchmal auch richtig gute Ziele, aber alles zu niedrig. Das Ziel, was ich heute für euch habe, da passt eigentlich auch das Bild von diesem Goldfisch, der da einfach in ein größeres Glas umzieht, der passt auch nicht wirklich. Sondern ich möchte euch fragen, habt ihr eine Ahnung, was Gottes Ziel mit uns ist? Und ich meine, wer den Alex jetzt schon gehört hat, der weiß, auf was es rausläuft. Gottes Ziel mit uns ist 1. Mose 1, 26. Ganz am Anfang der Bibel sagt Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild uns ähnlich. Und das vergleichst du jetzt mal bitte mit all dem, was du dir gedacht oder vielleicht auch gesagt hast. Und wenn ich darüber nachdenke, meine Frau hat mir erzählt, sie hatte kürzlich in der Kernzeitbetreuung in unserer Ulmer Schule, das war eine christliche Schule, aber wir haben dort auch ein paar muslimische Kinder, und über die Diskussion, was denn die schönste Farbe sei, da meinte der natürlich grün, weil das die Lieblingsfarbe Gottes ist. Dann ging es halt eben so um verschiedene Dinge und das Höchste ist eben irgendwie grün oder irgendwie sowas. Und dann sagte meine Frau, ja, aber das Höchste und das, was Gott eigentlich von uns möchte, ist, dass wir werden wie er. Und das hat bei dem Jungen die Sicherung rausgehaut. Also das ist für einen Muslim, das ist Blasphemie, also das geht einfach gar nicht. Das ist im Übrigen auch für Juden, je nachdem wie du das formulierst, ganz, ganz schwierig. Und ehrlich gesagt, ich finde es selbst bei manchen Christen, habe ich so den Eindruck, dass die sagen, Herr Wolfgang, ihr werdet sein wie Gott, da höre ich doch was, da kenne ich doch einen Vers. Ihr werdet sein wie Gott, von der Schlange, genau. Das ist bei uns irgendwie nicht so besonders positiv verbunden. So, aber es ist genau das, was Gott von uns will. Er sagt, er hat uns gemacht, um ihm ähnlich zu sein. Und das Ziel, was ich euch heute Morgen vorstellen möchte, ist, ihm ähnlich zu sein und nicht weniger. Lasst uns nicht mit weniger zufrieden sein, weil das ist das Ziel, was Gott uns gesteckt hat. Also Gott hat ein richtig hohes Ziel mit dir. Und ich möchte dich heute Morgen einfach immer mal wieder so in Gedanken fragen, bist du dabei? In 1. Petrus 1, Vers 16, da greift er den Gedanken eigentlich ganz ähnlich auf. Das ist auch ein Zitat aus dem Alten Testament. Es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gibt es hier Heilige unter uns? Haben wir heute Morgen vielleicht? Oh, doch ein paar. Der heilige Timo, schön. Ja, wenn ihr so aus dem katholischen Hintergrund kommt, dann bleibt euch das vielleicht auch ein bisschen schräg im Hals stecken. weil man in der katholischen Lehre halt die Heiligen kennt. Das sind eben ganz besondere Leute, die besonders gut waren, die Wunder getan haben und so. Und da ist es eigentlich so, dass eben nicht jeder ein Heiliger ist, sondern eben bloß ein paar ganz wenige. Und wenn du jetzt herkommst und sagst, ja, ich bin der heilige Wolfgang. Bischof von Regensburg im Übrigen, der heilige Wolfgang gab es wirklich, aber so. Ja, in dem Fall, ich meine ja nicht den, sondern ich bin ja auch keine Reinkarnation von dem Bischof, sondern ich sage, ich bin der heilige Wolfgang. Und ihr seid eben auch Heilige. Dann ist es genau das, was die Bibel sagt. Ihr sollt heilig sein. Denn ich bin heilig. Und der Schluss ist ja wohl eigentlich eindeutig. Wenn Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, dann steckt da ja eine Logik dahinter. Er sagt ja denn, also weil ich heilig bin, deswegen sollt ihr auch heilig sein. Und es liegt eben genau darin, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr mir ähnlich seid. Ich möchte, dass ihr so seid wie ich. Ihr kennt ja vielleicht den Witz, den ich ab und zu mal erzählt habe, als die Menschen ihre Sprachen bekommen haben und da waren am Schluss nur zwei Völker übrig, die Schweizer und die Schwaben. Und dann hat Gott gesagt, ich habe aber bloß noch eine Sprache. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wir möchten schon eine eigene Sprache. Und dann hat Gott gesagt, gut, zu den Schweizern, also ihr kriegt jetzt Schweizerdeutsch. Und dann haben die Schwaben gesagt, aber wir gehen nicht weg, bevor wir nicht eine eigene Sprache haben. Und Gott hat gesagt, ich habe aber keine Sprache mehr. Und die Schwaben haben gesagt, nee, wir wollen eine Sprache haben. Und dann hat Gott gesagt, ah ja, dann schwätzt halt wie ich. Gut, also ich hoffe, dass die Nicht-Schwaben das jetzt auch verstanden haben. Dann redet halt wie ich. So. Also das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Ich sage im Spaß, manchmal im Himmel wird Schwäbisch geredet, aber eigentlich glaube ich es auch nicht wirklich. Aber das Ziel ist schon das, wir sollen Gott ähnlich sein, wir sollen sein wie er. Und das finde ich eigentlich das Traurige, dass das, was die Menschen eigentlich hatten. Die Bibel sagt, Gott hat den Menschen gemacht als sein Abbild, ihm ähnlich. Und dann kommt die Schlange und sagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Und was passiert ist, ist genau das Gegenteil, nämlich dass der Mensch die Gottesebenbildlichkeit verloren hat und dass das Bild, was Gott in den Menschen reingelegt hat, verzerrt und verbogen und verdreht worden ist. Aber das Ziel, was Gott mit uns hat, ist immer noch dasselbe. Er möchte, dass wir ihm ähnlich sind, dass wir ihm wieder gleich werden, dass sein Bild in uns wieder hergestellt wird. Und das ist das Ziel, was Gott mit jedem Menschen hat. Und deswegen, wenn du sagst, ich möchte gerettet werden, ich möchte im Himmel ankommen, ich möchte Menschen zu Jesus führen, das ist alles richtig, das sind gute Sachen. Aber das eigentliche Ziel, was Gott mit dir hat, ist, dass du ihm ähnlich wirst. Und das, finde ich, ist einfach höher. Das ist auch herausfordernder. Wer sich ein bisschen mit Willow Creek beschäftigt hat, Willow Creek war ja so eine Zeit lang die Hype-Gemeinde, wo alle geguckt haben, wie die das machen. Und da gibt es ja ganz viele Bücher und die haben richtig tolle Sachen geschrieben. Und eins, was Bill Hybels immer geschrieben hat, ist, dass man sich Big Hairy Goals setzen soll. Also große, haarige Ziele. Also irgendwie richtig. Also eben nicht so Dinge, die ich schaffen kann, sondern Dinge, die eigentlich zu groß für mich sind. Weil nur das mich richtig herausfordert. Und Gott setzt uns hier ein richtig großes Ziel. Ein richtig haariges Ziel. So. Ich wollte euch gerne zwei Bilder zeigen. Das eine kennt ihr vielleicht schon, das ist die etwas klassische Variante von Tiki Küstenmacher. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Also da gibt es drei Leute. Der Linke, der sagt, ich behaue einen Stein. Und der Zweite hier, der sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Und der Dritte sagt, ich baue eine Kathedrale. Die machen alle drei das Gleiche, die klopfen auf Steinen rum. Aber der eine, der sieht eben nur, dass er einen Stein macht. Der Zweite, der hat schon ein bisschen einen größeren Blick und der sagt, arbeite an einem Spitzbogenfenster. Aber der Dritte, der hat kapiert, um was es eigentlich geht. Es geht nicht um den Stein und es geht nicht um das Fenster, sondern es geht um eine Kathedrale. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir das große Ziel sehen. Es gibt auch eine modernere Variante, die hier in Laubheim für uns auch ganz wichtig ist. Ich bohre ein Loch, ich arbeite an einem Querträger, ich baue einen Airbus. Baust du auch noch Airbus, Augustin? Praise the Lord. Okay, also wir können immer sagen, ja, ich versuche heiliger zu werden. Ja, ich versuche, freundlicher zu werden oder sonst irgendwas. Oder du sagst, ich will sein wie Jesus. Das ist unser Ziel. Und das finde ich, das relativiert so manches in unserem Leben. Gut, dieses Ziel erfüllt sich aber nicht von selber. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe mir schon manchmal in meinem Leben das Ziel gesteckt, ich werde ab morgen abnehmen. Kennt ihr das? Du hast vielleicht andere Ziele. Und ich setze mir dieses Ziel und dann erfüllt sich das Ziel, oder? Kennt ihr das? Oder eben auch nicht. Also wenn ich eben mein Leben so weiterlebe wie bisher und wenn ich nichts ändere, dann werde ich vermutlich dieses Ziel nicht erreichen. Oder einer unserer Ältesten in Ulm, der hat die letzten Tage immer mal wieder gepostet, dass er mit seiner Tochter, die ist, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, 10 oder 12 oder so, der möchte mit ihr an so einem Mountainbike-Trial-Dings-da-Kurs irgendwie teilnehmen. Und da fährt er mit ihr und trainiert und so. Der kann jetzt sagen, wir wollen dieses Rennen gewinnen. Und dann meldet er sich da an und dann fährt er mit. Wie hoch ist die Chance, dass er gewinnt? Naja, also wenn er nicht trainiert, relativ gering, oder? Und so, wenn wir nur sagen, ja, das Ziel ist, wir werden sein wie Gott, okay, dann schauen wir mal, was Gott so mit uns macht. Können wir machen, aber ich fürchte, dass wir das Ziel so nicht erreichen werden. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 9, ich setze alles daran, zu tun, was ihm gefällt. Ob ich nun in diesem Körper lebe oder zu Hause bin beim Herrn. Er sagt, ich setze alles daran zu tun, was ihm gefällt. Manche von euch waren schon mal verliebt. Manche sind es vielleicht immer noch oder manche sind gerade auf dem Weg dahin. Aber ich glaube, jeder kennt das Gefühl irgendwie, ich muss mal gerade gucken, doch vom Alter her müsste eigentlich schon passen. Jeder kennt es, dass man jemandem gefallen möchte. Und wisst ihr was? Es gab Leute, die haben, also zum Beispiel bei meinem Bruder, es war offensichtlich, der hat sich plötzlich verändert. Und im Französischen gibt es ein Sprichwort, das heißt chercher la femme. Ich habe das erst falsch verstanden. Ich habe gedacht, das heißt, such dir eine Frau. Aber, also das ist die wörtliche Übersetzung, such die Frau. Aber das ist anders gemeint. Wenn sich in einem Leben von einem Mann etwas verändert, dann such die Frau dahinter. Und bei den meisten ist es eben so, und das war bei mir auch so, als ich dann plötzlich aufgehört habe, karierte Hemden zu tragen, dann war offensichtlich, das lag nicht daran, dass sich mein Geschmack verändert hat, sondern ich wollte jemandem gefallen. Und wenn du jetzt sagst, ja, da muss ich mich ja aufgeben und da bin ich ja nicht mehr ich selber und so, wenn es darum geht, ich möchte tun, was ihm gefällt, wenn wir es auf eine Liebesbeziehung beziehen, ich glaube, da hat keiner von uns ein großes Problem zu sagen, ich passe mich meinem Partner an, ich tue das, was ihm, was ihr gefällt. Und genauso dürfen wir es mit Gott auch machen. Und wenn wir ihn wirklich lieben und wenn wir wirklich verstanden haben, wie sehr er uns liebt und dass wir eigentlich so dieses Ziel haben, mit ihm eins zu werden, um es jetzt mal so zu formulieren, dann ist doch klar, dass wir versuchen werden, das zu tun, was ihm gefällt. Gut, das Wichtige dabei ist, und das habe ich schon ganz oft betont und das möchte ich immer wieder sagen, hier geht es nicht um unsere Eintrittskarte in den Himmel. Also wenn ich davon rede, dass wir heiliger werden sollen oder dass wir Dinge tun sollen, die Gott gefallen, dann geht es nicht darum, dass wir Gott beeindrucken müssen, dass er uns in den Himmel lässt. Es geht nicht darum, dass wir unser Heil erkaufen müssen, dass wir gut genug werden müssen, dass wir in den Himmel dürfen, sondern es geht darum, dass wir ihm gefallen. Weil die Eintrittskarte in den Himmel, die hat Jesus schon lange gekauft. So im Bild gesprochen. Manche von euch, die waren ja schon mal in unserem Musical. Ich war gestern in der Freien Evangelischen Schule in Stuttgart und da hingen an der Wand hingen solche Plakate. Die mussten, glaube ich, für irgendein Projekt Plakate machen für irgendwelche Musicals, für Mary Poppins und für Rocky und was weiß ich was. Und da standen dann auch Eintrittspreise drauf. Und die haben mir gedacht, also wenn das Werbung ist, mich würde das abschrecken. Nur 45 Euro, könnte ich jetzt ja mal fragen, was ihr so bezahlt habt, aber ich glaube, das sind schon so Preise, die man bezahlen muss für bessere Plätze, vermutlich dann auch dreistellig und so. Aber stell dir vor, jemand kauft so eine Karte und schenkt sie dir. Dann hast du die Karte, du brauchst nicht mehr zu bezahlen. Aber was du tun musst, ist, du musst hingehen und musst sie einlösen, du musst in das Musical gehen. Und das ist das, was Jesus mit uns gemacht hat. Die Karte ist gekauft. Wir müssen uns diese Eintrittskarte nicht mehr kaufen. Und das, um was es mir heute geht, das hat nichts mit unserem Seelenheil zu tun. Unser Seelenheil, unsere Eintrittskarte in den Himmel, die bekommen wir dadurch, dass wir das Opfer Jesu annehmen. Geschenkt. Heute geht es um das, was danach kommt, wie wir uns verändern. Es geht darum, Gott zu gefallen. Okay. Jetzt ganz praktisch. Ich bin immer dafür, dass wir das praktisch machen. Ich bin gestern, habe ich schon gesagt, nach Stuttgart gefahren. So, ich habe vorher gesagt, es passiert nicht von alleine. Ich kann nicht sagen, okay, ich habe mir vorgenommen, morgen bin ich in Stuttgart. Ich werde nicht nach Stuttgart kommen, ich muss Dinge tun. So, was würdet ihr mir vorschlagen? Also, ich wollte nicht mit dem Auto fahren. Bitte? Ja, Zug, aber was muss ich machen? Einsteigen. Auch eine Möglichkeit, ist aber nicht so wirklich empfehlenswert. Eine Fahrkarte kaufen. Noch was vorher. Schauen, ob einer fährt, wann einer fährt, gucken, welchen Zug ich überhaupt buchen muss. Also ich kann mir schon eine Fahrkarte kaufen. Wenn die aber nach Budapest geht, da komme ich nicht in Stuttgart. Das heißt, ich kann auch mit dieser Fahrkarte in den Zug nach Stuttgart gehen. Bloß dann wird mir der Schaffner irgendwann sagen, guter Mann, das ist nett, aber die Fahrkarte gilt hier nicht. So, deswegen, guck, dass du die richtige Eintrittskarte hast. Genau, also ich habe erstmal geklärt, wie komme ich da hin? Geht es überhaupt mit dem Zug? Wir haben um 9:30 angefangen. Wir haben auch manchmal Sitzungen, die beginnen um 10 Uhr in Kassel. Ich habe schon manchmal versucht, mit dem Zug da hinzukommen, aber es ist einfach, gut, man kann schon, wenn man vorher übernachtet oder so, aber ich will nicht nachts um 12 Uhr losfahren, damit ich morgens um 10 irgendwo bin. So, also ich muss erst mal gucken, geht das, wie komme ich da hin? Dann muss ich mir eine Fahrkarte kaufen. Geht in dem Fall echt super, online, fand ich echt klasse, hat dann alles in meinem Handy drin. Ich muss rechtzeitig aufstehen. Mein Zug fuhr 7.23 Uhr oder irgendwie sowas. Okay, ich kann sagen, okay, ich habe alles gemacht, der Zug fährt, ich habe die Fahrkarte und alles. Drehe ich mich nochmal rum. Ich werde nicht ankommen. Ich muss aufstehen. Und ich muss den richtigen Zug nehmen. Also das heißt, ich gucke, auf welchem Gleis fährt der denn? Ich kann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Bahnhof sein und in die richtige Richtung sogar einsteigen. Aber ich muss im richtigen Gleis den richtigen Zug nehmen. So, ihr merkt schon, wir müssen auch, wenn die Fahrkarte gekauft ist, um mal bei dem zu bleiben, was Jesus schon für uns gemacht hat, wir müssen ein paar Dinge einfach tun, wo wir uns überlegen müssen, wo wir uns manchmal vielleicht auch anstrengen müssen. Manche von euch kennen das vielleicht, wenn du dann 7 Minuten zum Umsteigen hast und dann hat der Zug 5 Minuten Verspätung, dann ist es vorteilhaft, nicht gemütlich zu gehen und einen kleinen Spaziergang zu machen, sondern vielleicht seine Beine in die Hand zu nehmen und zu gucken, dass man von Gleis 1 zu Gleis 28 in unter 10 Sekunden kommt. Oder was auch immer nötig sein wird. Und Paulus sagt, ich setze alles daran. Also das sind jetzt alles Sachen, die waren nicht wirklich so. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich möchte da nach Kassel, ja, aber so früh losfahren, da müsste ich ja die Nacht überfahren, das ist mir zu anstrengend. Paulus sagt, ich setze alles daran. Ja, da muss ich halt nachts durchfahren. Da muss ich halt 20 Kilometer laufen. Da muss ich halt 200 Euro ausgeben für ein Taxi oder keine Ahnung was. Paulus sagt, ich setze alles daran. Die Frage ist, wie wichtig ist mir das? Wie wichtig ist es mir, Gott zu gefallen? Wie wichtig ist es mir, so zu sein wie er? Oder sage ich, ja gut, das wäre schon nett, aber wenn ich es halt nicht hinkriege, ist auch nicht so schlimm. Die Eintrittskarte habe ich ja. Und ich glaube, manche von uns, und ich schließe mich da ganz definitiv mit ein, wir sind manchmal einfach zufrieden und sagen, ah gut, die Fahrkarte haben wir gekauft. Ob wir Gott gefallen, ja, wenn es gerade mal reinpasst und wenn es nicht zu anstrengend ist, dann machen wir das. Paulus spricht davon, wir sind ein Brief. 2. Korinther 3, Vers 3, es sagt, ihr seid ein Brief von Christus und dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern in den Herzen von Menschen. Wir werden von Menschen gelesen. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr mit Menschen zusammen wart, die gesagt haben, so, ich sehe an dir was. Positiv oder negativ? Ich hoffe, ihr habt positive Dinge erlebt, dass sie gesagt haben, Mensch, du hast was, was mir fehlt. Du hast eine Freude, du strahlst so einen Frieden aus oder wie kannst du da so ruhig bleiben oder wie kannst du in dieser schwierigen Situation wie kannst du es so gut tragen? Vielleicht haben wir es aber auch schon erlebt, dass jemand sagt, du, ich denke, du bist Christ, warum machst du eigentlich das und das und warum verhältst du dich eigentlich nicht so? Wir sind ein Brief Christi. Und Paulus formuliert es auch umgekehrt, dass er auch sagt, der Name Gottes wird verlästert um euretwillen unter den Heiden. Also das gibt es schon auch. Wir können auch ein negativer Brief sein, wo die Leute sagen, das, was da steht, und das, was ich von dir höre oder das, was ich von Gott weiß, das passt irgendwie nicht zusammen. Was können die Leute lesen in uns? Sehen unsere Mitmenschen Jesus in uns? Wenn unser Ziel ist, dass wir Gott ähnlicher werden, dann ist es doch wichtig, dass die Jesus in uns sehen können. Und vermutlich wird von euch das Lied wahrscheinlich niemand kennen, aber es gab früher so eine, heute gibt es Adonia, früher gab es die Continental Singers, kamen aus Amerika, vielleicht noch ein bisschen professioneller und so. Und die haben ein Lied gesungen, das hieß You're the Only Jesus. Und dieser Gedanke lässt mich seitdem nicht mehr los. Wir sind der einzige Jesus, den manche Menschen je sehen werden. Denk mal darüber nach. Sagst du vielleicht, ja, Jesus kann man ja nicht sehen. Niemand wird Jesus je sehen. Aber die Bibel redet eben davon, dass wir ein Brief sind. Ein Brief für Jesus. Und die Leute lesen uns. Und dieser Brief, dieses wir sind Christus ähnlich, das ist das Einzige, was diese Menschen vielleicht je von Jesus sehen werden. Und ich glaube, wenn ich mehr darüber nachdenken würde, wäre das für mich mehr Ansporn, das ernster zu nehmen, wirklich mich umgestalten zu lassen, so zu werden wie er. Jetzt ist die Frage, wie ist Jesus? Was fällt euch ein? Wie ist Jesus so? Sanftmütig, okay. Was noch? Geduldig? Gütig? Barmherzig? Gerecht, voller Liebe, genau. Klar und ehrlich. So ein paar von diesen Dingen, ich habe das einfach mal hier aufgeschrieben. Liebevoll, geduldig, zuverlässig, freundlich, höflich, hat niemand gesagt, aber ich fand, Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er tritt die Tür nicht ein. Er sagt, ich warte, bis du mir die Tür aufmachst. Ich finde, Jesus ist höflich. Und ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Also wir dürfen durchaus höflich werden. Wir dürfen Benimmregeln lernen. Warum muss man das eigentlich? Ich persönlich denke, es ist einfach, die Regeln sind ja nicht umsonst erfunden worden. Manche sind vielleicht ein bisschen seltsam. Warum muss der Herr auf der linken Seite gehen und die Dame auf der rechten Seite? Weiß das vielleicht jemand von euch? Also ich weiß es. Nein, hat einen ganz anderen Grund. Und deswegen sieht man auch, weshalb es heute eigentlich nicht mehr nötig ist. Früher trug der Gentleman oder der Ritter, der trug einen Degen. Und weil die meisten Rechtshänder waren, trug er ihn so, dass er ihn mit der rechten Hand ziehen konnte. Das heißt, das Ding baumelte an seiner linken Seite. Und da konnte die Dame natürlich nicht links von ihm gehen. Deswegen musste die Dame rechts gehen. Hat also alles irgendwo auch seinen Grund. Und ich denke, manche Benimmregeln haben auch heute einen Grund. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, sich daran zu halten. Ehrlich, haben wir schon gehört, man kann ganz viel sagen über Jesus. Und vielleicht, manche von euch kennen diese Armbänder, vielleicht trägt mancher nur eins, oder? Sind wahrscheinlich aus der Mode gekommen. What would Jesus do? Gibt es nur eins? Nein. Okay. Also, wir wollen Jesus ähnlich werden. Und wenn du das nächste Mal Evangelien liest, dann liest doch einfach mal, wie ist Jesus? Man könnte auch sagen, er ist einfühlsam. Wenn du die Geschichte liest mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus einfach auf sie eingeht und wo Jesus sie sieht, oder die Frau, die Ehebruch begangen hat, wo Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das sind lauter so Dinge, wo wir sehen können, wie er mit Petrus umgeht. Petrus hat ihn verleugnet und Jesus sagt, komm, ich gebe dir eine zweite Chance. Und wir auch mit den Pharisäern umgehen, das sind jetzt alles so die eher positiven Dinge. Ich hätte jetzt auch sagen können, Jesus ist eifersüchtig. Jesus ist gewalttätig. Wolfgang, das ist aber nicht so. Aber Jesus ist mit der Peitsche in den Tempel gegangen und hat die Leute rausgetrieben. Also gut, mit gewalttätig muss man ein bisschen einschränken, aber so war Jesus auch. Und Gott sagt, ich bin ein verzehrendes Feuer. Das sind auch so Dinge, da würde ich euch jetzt nicht empfehlen, dem nachzustreben, weil ich glaube, wir haben davon alle zu viel in uns und müssen das eher zügeln. Von daher habe ich das jetzt hier nicht aufgenommen. Aber das sind so die Dinge, wo ich manchmal so einen Eindruck habe, das fehlt mir, das fehlt vielleicht uns. Und da sollten wir gucken, dass wir Jesus ähnlicher werden. Wir sind Botschafter. Schon mal gehört? 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und jetzt meine Frage an euch. Was erwartet ihr von einem Botschafter? Genau, er vertritt die Nation. Ich weiß nicht, was da steht. Kommt nachher noch irgendwas? Was noch? Ich habe keine Erwartungen an den Botschafter. Okay. André, soll ich dich schicken? Bist du geeignet? Eher nicht. Warum? Was braucht ein Also du redest jetzt von einem Botschafter, der eine Botschaft überbringt. Ich habe jetzt eher so an einen Diplomaten gedacht. So, die Bundesrepublik Deutschland schickt einen Vertreter nach Russland oder nach USA. Oh, er muss die Sprache sprechen. Und das habe ich noch gar nicht gedacht, aber es ist genau richtig. Er muss die Sprache sprechen. Wobei ich nicht weiß, ob jeder Botschafter, der in Deutschland Botschafter ist, Deutsch kann. Aber besser wäre es, das ist wohl wahr. So, also wir müssen die Sprache der Menschen sprechen, okay? Cooler Gedanke. Was noch? Nichts mehr? Traut euch nicht? Also ich zeige euch ein paar Dinge. Also, er repräsentiert sein Land, genau, das haben wir schon gehört. Der trägt Verantwortung. Der kann nicht tun, was er will. Alles, was der tut oder was er nicht tut oder was er sagt oder was er nicht sagt, fällt auf sein Land zurück. Guck mal, wenn unser Botschafter, jetzt nehme ich mal ein Beispiel, unser Botschafter in Riad, in Saudi-Arabien, geht nachts in einen Nachtclub, obwohl das gibt es wahrscheinlich in Riad gar nicht, aber hält in seiner Botschaft, was weiß ich, irgendeine Feier ab und lädt sich Stripperinnen ein oder was weiß ich, oder er ist verheiratet und er gibt sich da mit anderen Frauen ab. Glaubst du, dass dieser Mann in Saudi-Arabien noch irgendeinen Fuß auf den Boden kriegt? Oder was denkst du, was Saudi-Arabien über Deutschland denken wird? Das war ja das Problem, als man so im Spaß gesagt hat, unsere Repräsentanten im Ausland, die müssten inzwischen eigentlich mit Olympic Airways fliegen, weil sie so viele Ringe haben, 4-mal, 5-mal verheiratet oder so. Also Schröder, Fischer, die ganze Riege, die waren ja alle x-mal geschieden, wieder verheiratet und so. Und da hat man jemand nachgefragt, was glaubt ihr eigentlich, wie viel dieses Wort von solchen Menschen in der muslimischen Welt eigentlich wert ist? Und das waren ja nicht Botschafter, das waren ja, die stehen eigentlich noch drüber. Und das ist was, worüber wir nachdenken müssen. Wir sind nicht irgendjemand. Ich finde, am deutlichsten sieht man es so, weil es halt auch durch die Presse geht, wenn es um Prinz Harry und Prinz, wie heißt der andere, William? Genau, aber ich glaube, den Harry, den hat man öfters in den Nachrichten gesehen. Wenn sie halt mal wieder, was ist sie, einer hat einen Hitlergruß gezeigt oder sonst irgendwas, und dann stellen die irgendwas an und die ganze Welt regt sich darüber auf und sagen, wie kann ein Mitglied der Königsfamilie sich so verhalten? Und wir sind Botschafter. Die Menschen schauen auf uns. Und es ist wichtig, wie wir uns verhalten, weil das, was wir tun, fällt auf unser Reich zurück, das wir repräsentieren. So, kennt ihr Immanuel Kant? Immanuel Kant war ein Philosoph, der hat das sogenannte, den kategorischen Imperativ aufgestellt. Der heißt so, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte. Genau. Zu dir komme ich gleich. Du weißt schon, was es rausgeht. Ne? Ich formuliere das gern anders. Was wäre, wenn es alle so machen würden wie ich? Und ich glaube, die Melanie hat mir mal erzählt, dass sie Probleme hat mit Einkaufswagen. Gell?
Ach so, weil
ich habe vor vielen Jahren in der Jugend mal gesagt, also zum Beispiel, stell dir vor, jeder würde es so machen wie du und würde den Einkaufswagen in die Schlange zurückstellen, die die längste ist, weil du da am wenigsten laufen musst. Und seitdem hat Melly mir gesagt, konnte sie einfach nicht mehr den Wagen dahin zurückstellen, sondern sie musste immer die kürzeste Schlange nehmen. Und da habe ich gedacht, ja, Predigten bewirken was. Stell dir vor, jeder würde seine Zigarrenkippen auf die Straße werfen. Oder jeder würde, wie man es früher gemacht hat, seinen Müll über den Balkon runter. Oder was weiß ich was. Oder jeder würde auf der Straße fahren, so wie er will. Oder was auch immer du nehmen möchtest. Niemand würde sich an die Regeln halten. Und deswegen hat Kant gesagt, lebe so, dass das, was du tust, die Maxime deines Willens, das, wie du zu deinen Entscheidungen kommst, dass das allgemeine Gesetzgebung sein könnte. Oder eben frag dich, was würde passieren, wenn das alle so machen würden wie ich. Typisches Beispiel ist ein Stadtplaner, der legt einen schönen Park an und macht da drin Wege. Und früher hat man gedacht, okay, wir legen einen Weg an und dann gehen die Leute auf den Wegen. In der Zwischenzeit weiß man, dass die Menschen sich überhaupt nicht darum scheren, wie der Stadtplaner den Weg anlegt, sondern die gehen den Weg, der ihnen gefällt. Und mit der Zeit siehst du den, weil da einfach auch kein Gras mehr wächst. Und in der Zwischenzeit geht man eben her und macht die Wege so, dass die Leute da, wo sie gehen wollen, auch gehen können und dass man den Weg dorthin macht. Aber du kannst dir eben überlegen, was wäre eigentlich, wenn es alle so machen würden wie ich? Wenn alle ihren Müll liegen lassen würden. Und so weiter und so fort. Und das fand ich total interessant. Immanuel Kant war, glaube ich, nicht so besonders fromm. Er war auch religionsmäßig ziemlich kritisch eingestellt. Aber ich finde diesen Gedanken total hilfreich. Mir einfach zu überlegen, wenn alle Christen das so machen würden wie ich, was für ein Bild würde das vom Christentum geben? Wenn alle so leben würden wie ich, wenn alle das genauso ernst nehmen würden oder vielleicht auch nicht so ernst nehmen würden wie ich, wie würde sich das auswirken? Also, wie gefallen wir Gott? Was können wir tun? Jesus sagt, Matthäus 17, 5, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. So, die Konsequenz heißt für mich, wenn Gott an Jesus Gefallen gefunden hat, dann ist das Ziel also, Jesus ähnlicher zu werden. Vielleicht sagst du, Gott ähnlich zu werden ist irgendwie so abstrakt, Gott ist so weit weg. Aber Jesus war Mensch, er ist Mensch geworden, um uns zu zeigen, wie man als Mensch leben kann. Und da können wir eigentlich ganz gut ansetzen. Also, jetzt gibt es die Einwände. Ich kann das nicht. Schon mal gehört oder gesagt? Ich fange morgen an. Cool, gell? Ertappt. Oder völlig unmöglich. Wie, Wolfgang, heilig zu sein wie Gott? Knick es. Geht nicht. Oder, ich bin zu schwach. Ja, stimmt. Oder, ich bin zu schlecht. All diese Ausreden, ich habe die Idee von einem T-Shirt, kennt ihr das, No Excuses? Da geht es um Fitness meistens. Also die können wir alle mal durchstreichen und stattdessen machen wir eine große Sprechblase, die vor 8 Jahren ganz Yes, we can. Genau. Nicht, weil wir es können, sondern weil wir einen auf unserer Seite haben, der uns die Kraft dazu gibt. Okay? So, Gott und McDonald's. Ja, was heißt es das? Steht da nicht auf der Folie. Aber wir sind es heute gewohnt, du gehst zu McDonald's und das Ziel ist, ich glaube 2 Minuten ist die Grenze oder so, was sich McDonald's gestellt hat. Nach 2 Minuten musst du dein Essen haben. Wenn das McDonald's nicht hinkriegt, dann bekommen sie Probleme mit der Führung. Also die müssen das hinbekommen. Und wir sind es gewohnt, wenn du heute Dinge bestellst. Ich habe kürzlich was bestellt und dann haben die mir zurück, also die haben eine Lieferzeit angegeben, ich glaube von einer Woche oder was. Und dann kam zurück, ihre Lieferung ist morgen bei Ihnen. Und da denke ich, oh super, hätte ich jetzt nicht erwartet. Einen Tag später war die nicht da. Ich war sauer. Die haben ja versprochen, es ist einen Tag später da. War irgendwie ein Missverständnis, keine Ahnung. Es kam dann auch rechtzeitig in der Frist, die ursprünglich eigentlich vereinbart war. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Mein Sohn, der hat zum Beispiel, der musste unbedingt Amazon Prime haben. Aus verschiedenen Gründen, da gibt es ja auch noch andere Dinge. Aber man braucht es morgen. Also mir fällt es heute ein, dass ich es will. Oder noch besser, du bestellst es morgens, hast es abends schon. Jetzt gibt es noch mit diesen Drohnen. Bin ich mal gespannt, weil es in Deutschland kommt. Dann ist die Lieferzeit, keine Ahnung, noch 4 Stunden oder sowas. Weil wir brauchen alles jetzt und sofort und gleich und warten. Also man spart heute auch nicht mehr. Es gibt ja Kredite. Also kaufe heute, bezahle in 2 Jahren oder so. Und das haben wir uns so angewöhnt. Es muss alles schnell gehen. Aber bei Gott gehen die Dinge manchmal nicht so schnell. Und deswegen, Gott geht mit uns. Gott erwartet keine Instant-Lösungen. Gott erwartet von dir nicht, dass du morgen so heilig bist wie Mutter Teresa, falls die für dich ein Vorbild wäre. Und wenn wir uns fragen, wie wächst ein Kind? Also wir kommen ja, die Bibel nennt ja dieses Beispiel, wir kommen als Kinder Gottes zur Welt und dann, wie wächst ein Kind? Was braucht ein Kind zum Wachsen? Ihr beiden müsst es jetzt wissen. Milch, genau, Nahrung. Ich glaube, das habe ich sogar als erstes. Was braucht es noch? Liebe, kommt glaube ich bei mir nicht als zweites, aber ja. Was noch? Geborgenheit, ja, okay. Ja. Pflege. Ich sage euch mal, was ich noch aufgeschrieben habe. Also Austausch mit den Eltern. Also das wäre Zuwendung, Liebe, Geborgenheit, irgendwie sowas. Ihr werdet gleich sehen, warum ich es so formuliert habe. Leben mit Gleichaltrigen. Also ein Kind, was keinen Kontakt zu Gleichaltrigen hat, das wirst du irgendwann merken. Das ist seltsam. Die Kindergärtnerin nickt. Und ein Kind braucht Bewegung. Oder? Also ein Kind, was keine Bewegung hat, entwickelt sich nicht gesund, sagen wir es mal so. Das wächst vielleicht auch, aber eher in die Breite und weniger in die Höhe. So, also Nahrung. Und jetzt seht ihr schon, jetzt kommen die Entsprechungen für das Geistliche. Nahrung, wir sollten uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wenn unser neuer Mensch keine Nahrung bekommt, dann werden wir nicht richtig wachsen. Austausch mit den Eltern ist auch nicht so schwierig. Wir sollten beten, mit Gott reden. Und zwar Austausch. Also nicht nur wir labern Gott voll, wir reden Gott ein Ohr weg oder so, sondern wir hören auch mal, was er zu sagen hat. So, Leben mit Gleichaltrigen. Genau. Also Gemeinschaft mit anderen Christen ist zentral wichtig. Es gibt keine rechtsunmittelbaren Christen, sage ich immer gerne. Es gibt keine Menschen, die nur mit Jesus in Verbindung sind und die sich gesund entwickeln. Meine Erfahrung. Und Bewegung, Sport. So, was meint ihr? Ja, wir sollten irgendwas tun. Wir sollten dienen. Wir sollten was auch immer mit unseren Gaben, die Gott uns gegeben hat, anfangen. Und dann entwickeln wir uns gesund. Oder haben wir eine Chance jedenfalls, uns gesund zu entwickeln. So. Und jetzt ist die Frage, passieren Dinge, die nicht so schön sind? Wem gehörst du? Paulus sagt mal, wenn wir leben, so leben wir dem Herrn. Wenn wir sterben, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Und jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen von einem Frosch. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Dieser Frosch, der versinkt in der Sahne. Also dieser Frosch hier, der versinkt in der Sahne. Und was macht der hier? Der strampelt ganz viel, sodass die Sahne quasi aufgeschlagen wird und damit wird sie so hart, dass er quasi oben raussteigen kann. Und er hat noch ein bisschen was, was er auch noch essen kann. Und darüber steht, wichtig ist nicht, was einem passiert, sondern wie man damit umgeht. Also das Problem ist nicht die Sahne, sondern das Problem ist das Verhalten vom Frosch. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen nachdenken und den Übertrag machen auf unser Leben. Wichtig ist nicht, was dir passiert. Wichtig ist nicht, welche Schicksalsschläge du erleidest. Wichtig ist, wie du damit umgehst. Wichtig ist, ob wir anfangen, Jesus ähnlich zu reagieren. Und dazu kann uns das helfen. Ich gehöre nicht mehr mir. Wenn Menschen sich mir gegenüber falsch verhalten, dann legen sie sich eigentlich nicht mit mir an, sondern mit meinem Chef, mit meinem Vater. Wisst ihr, wie Kinder reagieren, wenn die Probleme kriegen in der Schule oder so? Pass auf, mein Papa. Und dann, oder? Mein Papa ist stärker als dein Papa und dann... Okay, kennt ihr vielleicht auch schon und damit sind wir schon fast am Ende. Wie isst man einen Elefanten? Das ist kein Elefant, das ist eine Salami, aber ich habe leider Gott sei Dank kein Bild gefunden, wo ein Elefant in Scheiben geschnitten wird. Ich habe Bilder gefunden, wo sie ihn in Puzzleteile zerlegt haben, aber die Teile waren mir zu groß. Also versteht ihr, wenn du einen Elefanten essen willst, dann hilft es dir nichts, wenn du nachher so einen Schinken hast von 2 Meter, denn selbst der ist eigentlich noch zu groß. Du musst den Elefanten in kleine Scheiben zerlegen. Hört sich jetzt vielleicht schrecklich an. Wenn du Tierschützer bist, vergiss das Bild einfach. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, lass dich nicht abschrecken von dem großen Ziel, wir wollen sein wie Gott, sondern zerleg es in kleine Ziele. Und der Heilige Geist tut das für uns. Der Heilige Geist zeigt dir, was dran ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass so wie du jetzt hier sitzt, dass der Heilige Geist angefangen hat, zu dir zu reden und zu dir zu sagen, Karl Otto, das nächste Projekt für die nächsten 4 Wochen, das ist, dass du diesen und jenen Punkt in den Griff kriegst. Vermutlich hat der Heilige Geist schon vor 3 Wochen angefangen, zu dir zu reden. oder vielleicht vor 3 Jahren. Und er sagt, du, arbeit da dran, mach das. Ich gehe mit dir Schritt für Schritt. Du brauchst keine McDonalds-Lösung. Lass uns das miteinander tun. Ich gebe dir die Kraft und ich gebe dir den Willen, aber du musst es umsetzen. So, und dann ist die Salami scheibchenweise. Und am Ende ist die Salami weg. Und der Elefant, gut, also lass den Elefanten gut sein. Also, letzte Frage, letzte Folie. Ups, jetzt habe ich schon gezeigt. Schnell zurück. Was ist dein Ziel? Bitte? Ja, genau. Ich will Gott, oder von mir aus setzt Jesus ein, wenn dir das einfacher fällt, zu sagen, ich möchte Jesus ähnlicher sein. Ich will Gott ähnlich sein. Aim high. Setz dir dieses Ziel und sei nicht mit weniger zufrieden. Amen.